Ich darf Sie zunächst recht herzlich grüßen und ich bin dem Herrn auch dankbar, dass ich wieder hier sein darf. Ja, es ist immer wieder ein Geschenk zu wissen, es ist noch Gnadenzeit. Und wenn wir in diesen Bibeltagen immer wieder vom Worte Gottes her Erhellung erfahren möchten in eine so dunkle Welt hinein, ja, wie es Bruder Kühl formuliert hat, in die mitternächtliche Zeit hinein, dann brauchen wir gegenseitige Ermutigung, Ermahnung, damit wir den Blick zum Ziel so klar fassen können, dass wir nicht abirren. Sicher ist zuerst unser Herr der, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, der uns berufen hat in dieser Zeitlichkeit, der uns zum Ziele bringt. Es kommt sicher nicht oft vor, dass mich jemand im Zuge in Dillenburg verabschiedet und mir Gottes Segen wünscht für diesen Dienst hier. Ich habe nämlich in dem Abteil von Gießen an bis Dillenburg mit einem jungen Mädchen zusammengesessen. Ich kam mit ihr ins Gespräch und es stellte sich heraus, ein gläubiger Mensch will nach Dillenburg und möchte dort geschult werden in der Kinderarbeit. Und wir haben dann auch gemeinsam das Entscheidende herausgestellt. Es ist gar nicht wichtig, wozu wir gehören, zu welcher Konfession oder Denomination. Die Hauptsache, dass wir in Christus eins sind. Und das hat sie freudig bejaht. Sehen Sie, unter Hunderten von Reisenden, die sicher in dem Zuge waren, hat es Gott so geschenkt, dass einer mit mir über Glaubensfragen sprechen konnte. Auch eine Ermunterung, aber sind immer nur wenige Einzelne. Wenn wir nun am Schluss dieses Jahres einmal zurückblicken, und es sind ja nur noch wenige Tage bis zum Ende des Jahres 92, dann meine ich, müssten wir registrieren, und das haben auch Politiker, führende Leute in unserer Gesellschaft überall getan, dass es ein sehr turbulentes Jahr war. Von einem heißen Herbst hat man bei uns gesprochen. Und ich las in der Zeitung, dass man im verflossenen Jahr 72 Kriege registriert hat. Die Zahl der Kriege hat sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht, wenn nicht gar versechsfacht. Uns wundert das doch nicht. Sind wir einer Friedenseuphorie verfallen, als der Ost-West-Konflikt aufzuhören schien? Nein, wir wissen, dass Kriege Unruhen fest beschlossen. Es ist nach dem, was Daniel prophezeit. Und sehen Sie, da haben wir schon einen Aspekt auch des Themas aufgezeigt, der mich bewegen möchte und uns bewegen möchte in diesen Tagen. Was steht hinter all den Nöten, den Leiden, den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, wenn wir den Blick etwa auch auf den Balkan richten? Es ist kaum zu fassen, wie Menschen aus Hass heraus andere quälen können, wenn man an die etwa 1000 vergewaltigten Frauen denken, wenn es nicht noch mehr sind. Ja, das ist schon ein Signal. Ich will mich, das wissen Sie, davor hüten, wie es Bruder Fruchtenbaum in seinem Werk der Prophetie, dem Buch, Handbuch für die Prophetie, dargelegt hat und gewarnt hat, wir sollen keine Zeitungspropheten werden. Aber die Zeichen der Zeit müssen wir deuten. Der Herr Jesus sagt das doch auch seinen Zeitgenossen. Sie könnten die Zeichen am Himmel deuten, wenn es um das äußere Geschehen, etwa um die Wetterbeobachtung geht. aber sie wären nicht in der Lage, die entscheidenden heilsgeschichtlichen Fakten zu erkennen. Oder wenn wir an die Hungersituation in Somalia denken, wo dann die kriegerischen Auseinandersetzungen mit hineinspielen und der Mensch zu einem schaurigen Egoisten wird. Der wirtschaftliche Abschwung, all das bewegt die Menschen schon. Ich fuhr auf einer anderen Strecke hierher mit einer jungen Frau, die kurz vor der Wende aus Ost-Berlin gen Westen kam und nun hier eine feste Anstellung bekommen hat. Sie sagt, ich kann mich kaum in Ost-Berlin bei den Bekannten sehen lassen, weil Neid aufkommt. Die hat eine Position und wir müssen sehen, wie wir unsere Existenz einigermaßen aufbauen können. Sehen Sie, das sind alles Schlaglichter. Was steckt dahinter? Leider haben die Prominenten unserer Zeit, auch wenn sie das aufzeigen wie unser Bundespräsident, letztlich keine Antwort. Ich weiß nicht, ob Sie seine Ansprache gehört haben. Er fing mit dem Kindlein in der Krippe an, aber das war der einzige fromme Einstieg. Eine Antwort auf die Probleme konnte er nicht geben. Bitte, wir wollen uns nicht überheben. Dürfen wir nicht dankbar sein, wenn wir beantworten können, grundsätzlich, prinzipiell, nicht in jedem einzelnen Falle, rezeptologisch, was denn dahinter steht? Wir haben gerade immer wieder am Ende des Jahres, wenn wir hier uns trafen, zu dieser Konferenz versucht, die prophetischen Perspektiven aufzuzeigen. Und Sie kennen jenes Petruswort, das uns Mut macht. Das prophetische Wort ist eine Lampe, ein Licht auf unserem dunklen Wege. Und es will uns Mut machen. Und darum möchte ich eine Antwort zu geben versuchen, heute Nachmittag zunächst unter dem Aspekt des Warums. Sie haben sicher auch schon die Redewendung gehört. Wir Gläubigen dürften nicht nach dem Warum in Leiden fragen, sondern nur die Wozu-Frage stellen. Ist das biblisch? Gewiss in der Regel ist es in schwierigen Situationen wichtig zu wissen, der Herr führt uns zum Ziel. Und wir sollen Dank sagen lernen für die Gegenwart des Herrn, damit wir überwinden können. Aber wir müssen auch einmal Menschen Antworten geben auf solche Fragen. Wie kann ein Gott der Liebe denn das zulassen, dieses Elend in der Welt? Auch Peter Hane hat ja ein Büchlein zu dieser Thematik geschrieben. Wir müssen eine Antwort geben können und sollten nicht uns darum drücken. Freilich bedarf es der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wir haben bei der Beurteilung solcher Phänomene sehr oft zwei Extrempositionen. Einmal, dass alle Leiden als Strafe Gottes gesehen werden. Und in der Gefahr standen die drei Freunde Hiobs. Was mag Hiob bloß getan haben, damit er in solch schweres Leiden hineingerät? Und das andere sind in der Regel extreme Charismatiker, die alles wegbeten wollen. Und dazwischen müssen wir, wenn wir die Bibel insgesamt sehen und auch differenziert betrachten, doch nach den Ursachen, den Gründen fragen. Und Gott gibt in einigen Fällen ganz klare Antwort. Er möchte nicht, dass wir im Unklaren sind bei dieser Frage. Allerdings meine ich auch, dass wir nicht nur bei der Warum-Frage stehen bleiben, denn dann kann man, wenn man keine Antwort kriegt, darunter zerbrechen. Die Wozu-Frage, die Zielfrage, muss uns ebenso beschäftigen. Aber meinen Sie nicht auch, ich kann nur dann in der Gegenwart all diese Leidensprobleme und Nöte bewältigen, wenn die Warum-Frage auch von Gott her geklärt ist? Es gibt, wie es Petrus sagt, ja, Menschen, und wir merken das in dieser Endzeit, die Spötter sind, die diesem Gott noch Vorwürfe machen, oder die Christen, die so einfältig sind, dem Worte zu glauben, in eine Ecke drängen. Und sehen Sie, das ist ein anderer Aspekt der Beurteilung derer, die einmal vom Worte Gottes her Antwort geben möchten. Ich möchte allerdings damit nicht zu einem Zeitungspropheten werden, hier eine Zeitung mitgebracht, unsere Heimatzeitung, in der am Heiligabend ein Artikel erschien unter der Überschrift Neues von Jesus. Neues von Jesus? Brauchen wir Neues von Jesus? Nein. Wir müssen, ja, wir dürfen ihn immer besser kennenlernen. Den Herrn, der sich im Worte geoffenbart hat. Aber sehen Sie, wenn man wie ein Drewermann, ich habe ihn hier schon mal zitiert, jener rebellische katholische Theologe, alles psychotherapeutisch deutet. Das, was in der Bibel steht, die Mythen, so meint er, seien von Gott im Sinne der Bilderdeutung hineingegeben und würden uns dann in der innersten seelischen Schicht wunderbare Möglichkeiten eröffnen, religiös etwas zu erleben und zu erfahren. Ein anderer, ein protestantischer, sogenannter Christ, er ist sicher Ihnen auch bekannt, Franz Alt, der hat im Hinblick auf Jesus und mögliche Neuigkeiten berichtet, Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben, sondern nur bewusstlos geworden und nach 2 Tagen wieder aufgewacht. Merken wir, und das ist die andere Seite, die wir auch mit Gericht bezeichnen können, dass es hier von Gott her Verstockung gibt. Und diese Art der Gerichte wird kaum wahrgenommen. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Wir meinen immer körperliche Leiden und Nöte, das wären Züchtigungen. Und daran nehme man wahr, ob ein Mensch in Strafpositionen kommt oder nicht. Aber diese Dinge sind doch viel gefährlicher. Ein katholischer Journalist geht noch rebellierender vor. Er sagt, dieser Jesus ist unstet übers Land gewandert. Er sollte lieber heimgekehrt sein in die Verantwortung von Familie und Beruf. Das maßen sich heute Menschen an. Ich will nicht weiter zitieren, wollte Ihnen nur einmal aufzeigen, in welcher Zeit wir leben. Diese Rebellion des Menschen, diese Art, Gott zu provozieren, ja frech über die Medien hinauszutreten an die Öffentlichkeit, um diesen Jesus, der doch vielen heilig ist, ja der Sohn Gottes ist, zu diffamieren. Auch eine Art Gericht. In Römer 1 und 2 schildert der Apostel Paulus diese Art der Gerichte, wenn Gott sie dahin gibt. Und damit haben wir auch schon eine Antwort, die wir aber nur immer wieder behutsam, geistlich von Gott her geschickt bekommen dürfen und bewegen sollen. Leid, warum, wozu? Das Erste, und ich denke, da sind Sie mit mir einig, das meiste Leid geschieht um der Sünde willen. Gäbe es keine Sünde, gäbe es auch kein Leid. Nach dem Sündenfall traten ja sofort Gerichte in Form von Verfluchung ein und eine leidvolle, tragische Menschheitsgeschichte begann. Im Alten Testament werden Gerichte als Folge der Verdorbenheit der Menschen geschildert, und zwar oft als Katastrophen größeren Ausmaßes. Ich liste mal einige auf. Bekannt die Sintflut in 1. Mose 6 und 7. Ein Wassergericht. Dann Sodom und Gomorra, 1. Mose 19, ein Feuergericht. die 10 Plagen Ägyptens, die sich übrigens noch einmal, das ist eine Vorabschattung, am Ende dieses Äons wiederholen werden. Und der Herr hat auch seinem Volke Israel Strafe als Folge des Ungehorsams angedroht. Schwert gleich Kriege, Hunger, Seuchen, wilde Tiere. Auch da finden sich einige dieser Gerichte in Offenbarung 6, wenn wir an die apokalyptischen Reiter bzw. Pferde denken, wieder. Aber bitte, ich darf es noch einmal sagen, wir wollen als Deutsche uns nicht überheben, wenn wir jetzt an die Regionen denken, in denen Krieg ist, wo Seuchen sich kundtun, wo Hunger herrscht. Aber das darf auch zugleich gesagt werden. Diese Strafen sind nicht die Reaktionen eines Gottes, der im menschlichen Sinne seinen Zorn loswerden will, sondern es sind bedachte pädagogische Maßnahmen mit dem Ziel, durch diese Art der Gerichte den Menschen Buße nahezubringen. Und da haben wir auch ein typisches Beispiel im Alten Testament, Ninive. Als die Menschen durch Jona aufgefordert wurden, Buße zu tun, da haben die das in Sack und Asche getan und das Gericht wurde aufgeschoben. Werden das die Menschen der Endzeit in den Gerichten, die die Apokalypse, die Offenbarung darstellt, auch tun? Nein. Gerichte, Nöte, Leiden dienen nicht immer dazu, dass der Mensch sich verändert, sondern im Gegenteil, im Sinne der Verstockung kann Verhärtung eintreten. Aber auch im Neuen Testament tauchen derartige Gerichte auf. Der Jesus sagt in Lukas 21, in Matthäus 24 im Zusammenhang mit den Endzeitreden, dass es noch einmal schlimme Dinge geben wird. Ich habe schon zitiert, Kriege, Kriegsgeschrei aus dem Buche Daniel und der Jesus sagt es auch. Ja, es wird ein Höhepunkt sein, wo sogar ein Volk sich wieder das andere erhebt. Und man könnte schon fast meinen, hier wären die ersten Wehen, die dazu führen. Zumindest sind die Weltkriege Bezeichnungen dafür, dass ganze Völker hineingenommen sind in diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja, in letzter Intensität in den zornesschalen Gerichten, Offenbarung 15, 16, wird Gott die Menschheit strafen, aber auch noch einmal umzulenken versuchen. Ich werde nachher noch etwas sagen, dann auch schon im Hinblick auf Gottes Absichten, wenn er Gerichte führt und durchführen muss. Aber auch bei Einzelnen kann das geschehen. Miriam wird aussätzig wegen ihrer Auflehnung Mose gegenüber. 4. Mose 12, Vers 10. Und als Folge des Mordes an Uriah und des Ehebruchs mit Bathseba will der Herr Unglück über das Haus David schicken. Und es ist dann auch eingetreten. Trotz Vergebung hat David große Probleme in seinem eigenen Haus gehabt. Denken wir nur an Absalom. Und selbst ein Paulus, der die Gnade so wunderbar verkündigt, muss in der Vollmacht Gottes den Hurer in der Gemeinde zu Korinth dem Satan zur Züchtigung des Leibes übergeben. Aber da merken wir etwas schon auch von der Absicht. Wozu? Wozu? Damit sein Geist errettet werde. Dem Leibe nach gezüchtigt, aber der Geist sollte, weil er ein Kind Gottes war, nicht ausgelöscht werden. Als wir vor einigen Wochen in unserem Hauskreis den ersten Timotheusbrief betrachteten und da berichtet wird, dass der Apostel Paulus den Hymenäus ebenso dem Satan übergibt, damit er aufhört zu lästern, da rief mich ein paar Tage später eine Teilnehmerin an und sagt, ich habe das Tage bewegt, ich komme nicht klar. Ich muss sagen, die Betreffende hat jahrzehntelang nur immer wieder Milchspeise gehört und kommt nun seit einiger Zeit in unseren Hauskreis. Sie ist aber sehr aufgeschlossen. Ich komme damit nicht klar. Der Herr Jesus hat doch alle geheilt. Er hat doch allen nur Gutes getan. Und was macht dieser Paulus? Ja. Und da habe ich ihr gesagt, wir müssen das höhere Ziel sehen, was Gott hat. Und sagte ich, der Herr Jesus selbst, dass er einer dort drüben mit einer abgehackten Hand oder einem ausgerissenen Auge eingehen kann, wenn er die geistliche Konsequenz davon trägt. Das sind schon harte Worte, die wir auch einmal vernehmen müssen. Oder der unwürdige Genuss des Mahls des Herrn hat Krankheit, Schwachheit und sogar vorzeitigen Tod in der Korinthergemeinde zur Folge. Aber auch da wird von Paulus wieder gesagt, wer sich selber richtet, durchlichten lässt, der kommt nicht ins Gericht. Gott ist niemand, der wahllos schlägt. Er hat immer eine Absicht. Und meinen Sie nicht auch, dass es besser ist, wenn einer hier oft körperlich gezüchtigt wird und zur Umkehr kommt, anstatt nachher dem Feuergericht übergeben zu werden? Es sind diejenigen, deren Namen nicht im Lebensbuch eingetragen sind. Und damit sind wir bei der zweiten Art, bei den Erziehungsleiden. Ich will nochmal sagen, dass die bereits erwähnten Gerichte nicht nur als Strafe Gottes betrachtet werden dürfen, sondern unter den Aspekten von Umkehr und Erziehung, das soll nochmal an einigen dieser zitierten Beispiele erhellt werden. Die Miriam tut ja Buße und sie wird vom Aussatz befreit. Und bei diesen Fällen von Schwachheit, Krankheit, vorzeitigem Tod in der Gemeinde zu Rind, ich habe es eben schon angedeutet, da heißt es, wer sich selbst richtet bzw. beurteilt, wird nicht gerichtet. Und das Ziel Gottes der Züchtigung ist, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 1. Korinther 11, Vers 32. Paulus schließt sich in aller Demut sogar mit ein. Und schließlich haben die Gerichte in der Offenbarung ein herrliches Ziel, nämlich das Volk Israel als Erstlingsvolk dem Gott so zuzubereiten und darzustellen, dass es endlich dieser wunderbaren Berufung gerecht wird. Zwar kommen die 144.000 primär durch den Zeugendienst der zwei Zeugen zum Glauben, aber insgesamt sind diese Wehen dazu da, dass herausgeboren wird, die Erstlingsschar und dieses Volk Israel wieder in die Position gesetzt wird, die Gott diesem Volke zugedacht hat. Ja, es kommt aus der großen Drangsal heraus, schließlich noch eine große Schar, die vor dem Throne Gottes stehen wird. Vor dem Thron. Es ist nicht die Gemeinde. Und eine klassische Aussage, was Erziehungsleiden anbelangt, haben wir in Hebräer 12, 5 bis 9. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er schlägt aber einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Was er erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Und ich darf hier eins als Pädagoge einflechten. Wir dürfen aus dieser Stelle auch eindeutig entnehmen, dass auch die irdischen Väter in wohlgemeinter pädagogischer Absicht züchtigen dürfen. Die antiautoritäre oder Laissez-faire-Haltung im Sinne eines Erziehungsstils ist nicht biblisch. Ich weiß, wenn ich so etwas aussage, dass ich immer wieder Widerspruch ernte, damit sind viele nicht einverstanden. Sicher, ich meine damit nicht ein wahlloses Draufschlagen, ein den Zorn abreagieren. Das haben wahrscheinlich einige Eltern noch erlebt bei den Lehrern der früheren Zeit, die noch züchtigen durften. Meine Referendare mussten als erstes unterschreiben, nicht körperlich züchtigen zu dürfen. Aber merken wir auch, und das ist Abfallsituation, wohin wir gekommen sind, dass wir eine verweichlichte Art haben und dadurch Bedürfnisse und Befriedigung der menschlichen Wünsche nur fördern. Es muss auch mal Grenzen geben, denn Kinder lernen nicht nur durch Einsicht und leider auch die Kinder Gottes, und ich schließe mich mit ein, auch nicht. Was möchte eigentlich Gott? Ich habe die Stelle auch schon oft zitiert hier nach Psalm 32, Vers 8, dass wir uns durch seine Augen leiten lassen. Aber wenn wir so störrig sind wie die Ross- und Maultiere, dann brauchen wir auch Zaumzeug und Zügel. Ziel eines solchen Erziehungsprozesses ist eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, Vers 11. Allerdings sagt auch der Hebräerbriefschreiber, wenn man drinsteht, dünkt uns das nicht, Freudigkeit zu sein. Aber wir sollten auf das Ergebnis achten. Dritte Kategorie von Leiden, Anfechtungen, Versuchungen, Glaubensproben. Und ich denke, das trifft nur Gläubige. Menschen in dieser Welt werden so nicht angefochten. Die hat Satan sowieso in seinem Reich als Untertan. Nach Kolosser 1 sind die Betreffenden unter der Regie des Fürsten und Gottes dieser Welt. Sie leben im Reich der Finsternis. Wir, die wir hier sind, denke ich, sind hoffentlich alle versetzt. Aus diesem Reich hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Israel hat solche Anfechtungen, Versuchungen, Glaubensproben immer wieder durchstehen müssen. Man kann auch unterscheiden zwischen Anfechtungen und Versuchungen, möchte ich aber in diesem Zusammenhang nicht tun. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung, Landeinnahme Kanaans, sie liefern eine Anzahl von Beweisen dafür, dass der Glaube des Volkes geprüft werden sollte. Und im Vertrauen auf Gott haben vor allen Dingen die Führer und dann auch das Volk wunderbare Hilfen erfahren. Denken wir an den Durchzug durch das Rote Meer. Führung und Versorgung des Volkes in der Wüste durch Wachteln und Manna und die Führung durch ein Gotteszeichen. Und ein David ist trotz seiner Fehler ein Typus des allzeit Gott vertrauenden Königs und glaubenden Menschen, der auf seinem Erziehungs- und Leidensweg viele Glaubensproben bestand. Und die Psalmen Davids zeugen ja davon. Ganz bekannt Psalm 103, 68, 69, 70, 108, 145 und noch viele andere. Oder Daniels und seiner drei Freunde leiden, Daniel 3 und 6, sind ebenso als Glaubensproben einzuordnen wie auch die des Propheten Elia. Daniel war ja getreu in all seinem Tun. Er hat in wunderbarer Weise die Glaubensproben durchstehen können, auch seine drei Freunde. Und auch ein Elia, der ein klares Gotteszeugnis gab. Und als er auf dem Berge Karmel das Gottesurteil erflehte, da hat Gott ihn legitimiert. Glaubensproben, es waren Leiden dann, aber auch auf dem weiteren Weg damit verbunden. Dann gibt es noch eine Geschichte im Neuen Testament, die ich auch hier unter diese Gruppe einordnen möchte, in Johannes 9. Da wird die Geschichte von dem Blindgeborenen berichtet. Da fragen ja die Umstehenden, wer hat denn da gesündigt? Herr, gib uns Antwort. Also es war immer sofort das kurzschlüssige Denken, da muss Sünde vorliegen. Sicher, vordergründig gesehen von 5. Mose 28 her war es gerechtfertigt. Denn da heißt es ja, wer gehorcht unter dem Segen steht, den sollen keine Krankheiten treffen. Aber weil eben die Israeliten oder weil die Frommen, und wir müssen uns oft auch mit einschließen, immer vordergründig schauen, was vor Augen ist, sehen. Darum brauchen wir oft den tiefen Blick. Und Jesus sagt, weder er noch die Vorfahren haben direkt gesündigt. Und dann ist das Ergebnis eine wunderbare Heilung. Und auch hier dürfen wir erkennen, wenn Gottes Absichten, diesen Lernprozess der Gelaubenen voranzutreiben, erreicht sind, dann hören auch solche Glaubensproben auf. Freilich müssen wir, und das wird auch bei einigen der Gottesmänner deutlich, feststellen, dass dann danach oft noch schwierige Proben kamen. Denken wir an Abraham. Und welches war die schwierigste Situation? Die Aufforderung, den Isaak zu opfern. Und zwar das Geschenk Gottes wieder abzugeben. Und Abraham ist treu. Ich schließe auch diesen Bereich mit einem Wort Jesu im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Auch diese Situation ist hier hinein zu ordnen. Da sagt der Herr Jesus, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen. So ermuntert ja Jesus die Schwester des verstorbenen Lazarus. Johannes Kapitel 11, Vers 40. Glaubensproben, Leiden. Und ich denke, davon haben wir auch alle etwas erfahren. Viertens, Leiden um Christi willen. Ich wage zu behaupten, im weitesten Sinne sind alle Leiden der Gläubigen in ihren geistlichen Entwicklungsphasen um Christi willen zu sehen. Ob es auch solche Erziehungsleiden sind, Glaubensproben. Aber ich habe bewusst mal hier andere Akzente gesetzt, weil es die Bibel auch tut. Es muss nochmal um der klaren Unterscheidung willen auch für uns seelsorgerlich eins deutlich werden. Wenn wir Gläubige um des Ungehorsams willen leiden, das kann ja sein, das haben wir am Anfang gehört, dann wird schwerlich der Geist der Herrlichkeit auf uns ruhen. Nach 1. Petrus 4, Vers 14. Der wird dann auf denen ruhen, die um Jesu willen leiden. Und die Jünger, die Apostel haben das ja erlebt. Voller Freude kamen sie nach Leiden, weil sie wussten um des Herrn willen. Die Leiden um Christi willen erfahren aber nicht nur verfolgte Gläubige oder Märtyrer. Wir denken an viele unserer Brüder und Schwestern, die jetzt wieder leiden. Ich habe neulich gelesen, dass gerade in den islamischen Ländern Verfolgungen der Christen einsetzen. Wir haben auch davon gehört, in Afrika, in einigen Ländern sind Christen verfolgt worden. Und nur jetzt, weil sich westliche Regierungen eingesetzt haben, sind Christen, die in einem muslimischen Land die Botschaft von Jesus bezeugt haben, nicht zum Tode verurteilt worden, sondern nur ausgewiesen worden. Sind schon eigenartige Dinge. Wenn doch die Politiker hier mal sagen würden, ihr könnt Moscheen bauen, aber erst dann, wenn die Christen auch mal in den muslimischen Ländern auch eine gewisse Religionsfreiheit haben. Aber das lässt ja der Koran gar nicht zu. Und ich denke, wir sollten auch nicht mit gleichem Maß messen, aber doch meine ich hier wach sein. Im weitesten Sinne hat jeder Christ irgendwie, wenn er auch ein Zeugnis gibt, Leiden um Christi willen zu tragen. Und was sollten wir da tun? Der Apostel Paulus hat ja aus dem Gefängnis heraus geschrieben, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Man kann es nur eben, wenn wir wissen, wir sind um Jesu willen in diese Situation gekommen. Paulus verzagt nicht, er rühmt sich übrigens nach Römer 5, Vers 3, auch der Drangsale um Christi willen, weil er weiß, dass die Drangsale Bewährung erwirken sollen. Und die Bewährung wiederum lässt Hoffnung in Erscheinung treten und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ich habe es jetzt mit meinen eigenen Worten zitiert. Fünftens, Leiden um der unsichtbaren Mächte willen. Und ich denke, da wissen Sie, wer da ein ganz renommierter Vertreter ist, Hiob. Also wir weisen als Gläubige jene Geschichte nicht in das Reich der Mythen, wie das ein Drewermann tun würde. Sondern wir wissen, das sind Realitäten. Wenn Satan, der in der Opposition steht, den Zutritt hat, im Rahmen einer Ratschlussfassung, Bruder Muhl hat oft darüber gesprochen, dann kann Gott einem solchen Antrag stattgeben. Er kann es natürlich auch zurückweisen. Er hat hier stattgegeben. Allerdings, und das ist das Wunderbare, in ganz bestimmten Bedingungen, Rahmenbedingungen in Grenzen. Satan kann nicht weitergehen, auch wenn er das Leben einiger gefährden darf, antasten darf. Er kann nicht weitergehen, als Gott ihm das erlaubt. Der Hiob wird ja als Untadeliger und Unschuldiger, Hiob 1, Vers 3, dahingestellt und dann von Satan mit Krankheit geschlagen. Es war ein schwerer Leidensweg. Allerdings sagt er auch zum Schluss, er ist ja selbst dadurch zu einem weiteren wunderbaren Glaubensblick gelangt. Nun haben dich meine Augen, die Glaubensaugen gesehen. Zuvor hatte ich von dir gehört. Gott vermag in seiner wunderbaren pädagogischen Absicht immer noch mehr an Lernergebnissen zu erzielen, als wir das je ahnen können. Und Paulus hat auch einen Teil seiner Leiden so eingeordnet. Nöte, Drangsal, die ihn oft an den Todesrand brachten, die gehören in diese Kategorie der Hiobsleiden. Er weiß sich in der Rolle der Darsteller eines Schauspiels vor der unsichtbaren Welt. 1. Korinther 4, Vers 9. Und wenn selbst die Engel Gottes gelüstet hineinzuschauen in unser Leben, wir sind ein Theatron, ein Schauspiel, dann denke ich, wird da etwas deutlich, wenn wir um Jesu willen ihm die Ehre geben, wenn wir das Kreuz bejahen, wie wir ihn verherrlichen können. Sechstens, Erstattungsleiden, das ist nun eine besondere Art. Ich denke, dass diese Art der Leiden streng biblisch beurteilt werden muss, damit nicht wie in der katholischen Kirche auch falsche Akzente gesetzt werden. Sie wissen sicher, in Verbindung mit der heiligen Verehrung, und zwar bei den Heiligen, die vom Papst heilig gesprochen werden, wird ihnen oft, wenn es auch nicht bewusst so in den Dogmen festgeschrieben wird, eine gewisse Kraft verliehen, im Sinne des Fürleidens für die anderen einzustehen. Fast ähnliche Vermittlerfunktionen, wie das bei Jesus der Fall ist. Das zielt auf Schmälerung der Erlösungstat. Also es können nicht Heilige etwas von dem Kreuzesleiden Jesu im Sinne der Erstattung anderen abgeben. Das Heil in Christus ist einmalig. Aber was sind denn dann Erstattungsleiden? Wenn Paulus zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 24 schreibt, ich freue mich in meinen Leiden, dass ich für euch leide, erstatt an meinem Fleisch, was noch mangelt, an den Trübsalen in Christo für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde? Was ist das? Ich denke, er wollte durch seine Leiden den Kolossern bezeugen, dass er bereit war, das Kreuz Jesu Christi zu tragen. um damit Frucht auszuwirken. Denn der Herr tut ja das meiste mittelbar. Nämlich durch die Glieder des Leibes, durch uns. Und haben Sie nicht auch selber schon festgestellt, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie das irgendwo mit in Leidensprozesse hineinnahmen? Ich habe jetzt einen Fall gehabt in Süddeutschland, wo mich ein Bruder anrief. Ich werde mit der Frau nicht mehr fertig. Er wollte mich dazu nehmen, sagte mir dann, seit die Frau in extremen charismatischen Kreisen eine Handauflegung bekam, ist die wie besessen. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ganz schaurig. Und wir haben ihr im Namen Jesu geboten, sodass diese hysterischen Anfälle weg waren. Leider ist sie auch noch Alkoholikerin und da bedarf es des Glaubens, auch der Betreuung. Da muss sie eine Entziehungskur mitmachen, das sind alles Probleme. Aber dieser Bruder hat mitgelitten, mitgeweint und mitgerungen. Solche Prozesse können auch in diesem Sinne so verstanden werden. Paulus hat ja mit dem ganzen Einsatz seines Lebens um eine vollmächtige Verkündigung gerungen und er wollte bei den Kolossern nicht nur einen Anstandsbesuch machen. Und er wusste, durch Sterbensprozesse wird geistliches Leben freigesetzt. Und ich denke, liebe Brüder und Schwestern, wir brauchten gar nicht so große Massenveranstaltungen, wenn wir im geistlichen Sinne etwas davon begriffen. Ich sage mir das selber. Durch diese großen Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie sie dazu stehen, wie sie auch jetzt im nächsten Jahr vorgesehen sind, sicher kann Gott den einen oder anderen retten, wird in der Regel in Verbindung mit den Massenmedien das nicht so herausgeboren, wie es durch einen Apostel Paulus geschah. Ich zitiere nochmal eine Stelle. Wenn er den Thessalonichern schreibt, wir bitten Tag und Nacht gar sehr, dass wir sehen euer Angesicht und erstatten, so etwas mangelt an eurem Glauben. Dann merken wir seine ganze Einsatzfreudigkeit. Und wir dürfen auch, denke ich, dazu beitragen, dass der Leib des Christus endlich zu diesem Vollwuchs kommt und dass noch Ergänzungen geschehen. Eine gewisse Art des Ergänzungsleidens ist sicher ein Geheimnis. Und nun komme ich noch zu einem Sonderfall, aber Fragezeichen, ist es ein Sonderfall? Der Apostel Paulus, der spricht ja in 2. Korinther 12, in Versen 1 bis 10, nach 14 Jahren erstmalig über ein Erlebnis, über eine sogenannte Entrückung. Er wusste selber nicht mehr, war ich im Leibe oder nicht. Er war entrückt bis in den dritten Himmel, hat Unaussprechliches gesehen und gehört. Er hat sich damit nicht gebrüstet, wie heute viele die Visionen haben. Nach 14 Jahren spricht er einmal darüber. Und das auch nur aus einem ganz besonderen Anlass. Übrigens darf ich sagen, dass der Apostel Johannes die Dinge in der Apokalypse, die Geschehnisse, Ereignisse, Katastrophen, Gerichte geschaut hat in Verbindung mit dem Schauen des Thrones. Das ist wohl, wie viele Ausleger meinen, nur der zweite Himmel. Gottes Wohnung und Gottes Thron müssen unterschieden werden. Wir dürfen zum Vaterherzen Gottes selber kommen. Vom Thron aus gibt es Gerichte, gibt es Regierungsmaßnahmen, die ernst und hart sein können. So viel zunächst in Klammern dazu. Dem Apostel wurde ein Dorn, ein Pfahl für das Fleisch gegeben. Ein Satansengel musste ihn körperlich schlagen. Paulus bittet allerdings dreimal um Wegnahme. Das ist nicht verkehrt. Wir dürfen auch in Nöten, Leiden darum bitten, dass Gott uns etwas wegnimmt. Er bekommt dann aber Antwort, nämlich, trage das weiter. Dieses Leiden ist nicht weggenommen worden, sondern Gott hat in Verbindung mit einer klaren Aussage ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das lässt dann Paulus, er hat ja hier eine Gebetserhörung erfahren, nicht wie er sich wünschte, sondern nach Gottes Absicht. Er lässt dann seinem Herzen Raum und sagt, gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir zählte. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hier werden dann verschiedene Leiden aufgezählt. Ich bin der Meinung, dass wir das auch hin und wieder erfahren. Wenn Paulus vor Überheblichkeit bewahrt werden sollte, dann lässt das auch einen Blick in sein Herz zu. Das menschliche Herz war auch wie das unsrige überheblich. Und Gott hat ihn hier unter Zucht genommen. Er hat das erkannt und trägt dann aber dieses Leiden dankbar. Ich denke, dass das nicht nur für diesen Geheimnisträger Paulus der Fall war, auch für uns, dass Gott uns manchmal beschweren muss, weil wir wunderbare Offenbarungen geschenkt bekommen haben. Ich erfahre das auch immer wieder. Dann sollten wir aber nicht resignieren. Wir sollten dem Herrn Dank sagen. Und wir sollten uns sogar freuen über eine Ohnmachtssituation. Tun Sie das? Ich muss sagen, ich nicht immer. Wer will schon gern ohnmächtig sein, körperlich schwach? Sicher, wir können das nicht verstehen, wenn nicht auch zugleich Gottes Zusage kraftvoll wirksam wird, nämlich dass Gottes Auferstehungskraft, die in Christus ja auch deutlich wurde, in uns wirksam werden soll. Und das dürfen wir hier zum Abschluss dieser Art der Leiden sagen. Ich komme zum Schluss nur noch mal auf die Verstockungsgerichte zurück. Wenn Gott, und da können Sie getrost sein, und wenn Sie nicht Bewusstsünde festhalten, keine Antwort kriegen, dann danken Sie, dann wird Gott entweder die Leiden wegnehmen oder er gibt Ihnen Kraft. In der Regel wird er das Letzte tun. Kraft der Auferstehung soll in uns wohnen. Darum sollen wir bitten, auch nach Epheser 1, Vers 19. Ist das nicht etwas Wunderbares? Gott möchte uns hindurchtragen. Und wenn heute, es heißt in vielen Kreisen, du darfst nicht krank sein, alle Krankheiten müssen weggebetet werden, dann ist kein Verständnis da für die Kraft des Auferstandenen in uns. Leider. Ich muss sagen, ich habe selber früher auch mal solche Phasen gehabt, und manch einer wird das auch durchlaufen, aber wenn Gott erzieht und er uns seine Erkenntnis schenkt, dann dürfen wir dankbar sein. 7 Arten der Leiden mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich will nochmal schnell sagen, erstens, um der Sünde willen, ist die meiste Art. Zweitens, um der Erziehung willen. Drittens, um des Glaubens willen, Anfechtungen. Viertens, um Christi willen. Fünftens, um des Dienstes für den Herrn willen, dann haben wir bei Paulus noch in besonderer Weise Leiden erfahren. Vor allen Dingen dieses Leiden, damit er sich nicht überhebe. Und wir haben das Erstattungsleiden, auch eine etwas komplizierte Art noch angesprochen, von der Paulus auch in besonderer Weise redet. Und schließlich habe ich zum Schluss nochmal zusammengefasst, wir sollten differenzieren, sollten den Herrn auch um Weisheit bitten und wenn wir keine Antwort bekommen, und wir werden nicht in allen Fällen das bekommen, sollten wir mit Paulus sagen, wie es im Zusammenhang mit Römer 9 bis 11 sagt, wo es um die Führungswege mit Israel geht. Da wird dann von der wunderbaren Weisheit Gottes gesprochen, dass seine Gedanken so viel höher sind als unsere. Und er sagt, sind wir je Gottes Ratgeber oder Mitarbeiter gewesen? In dem Sinne, dass wir mitplanen? Nein. Und dann können wir nur noch anbeten, auch wenn wir nicht immer im dunklen Tale sofort Antwort kriegen. Also bitte verstehen Sie das im Sinne der Erhellung der Problematik, nicht im Sinne des Gebens von Rezepten. Und ich schließe mit den Verstockungsgerichten nochmal. Als Typus für Verstockung gilt der Pharao. Es ist in der Regel in vielen Textstellen so, dass es heißt, der Mensch verstockt sich zuerst. dann steht auch im Zusammenhang mit der Pharao-Geschichte manchmal, er wurde verstockt, ohne dass genannt wird, wer es tut. Aber dann heißt es auch, der Herr verstockte. Ja, es gibt da Gerichte, die müssen wir differenziert sehen, und die Verstockungsgerichte, meine ich, wären die schlimmsten. Ja, wenn Gott laufen lässt, wenn Gott sich scheinbar nicht mehr um den Betreffenden kümmert. Ich will aber noch auf Israel hinweisen. Als Israel die Angebote der Apostel nicht mehr annahm, da setzte übrigens die Sünde wieder den Heiligen Geist an. Manche, die depressiv sind, wenden das auf sich an. Es gibt eigentlich nur in diesem Zusammenhang die Erwähnung von der Sünde wieder den Heiligen Geist. Die Sünde wieder den Menschensohn sollte noch vergeben werden. Hier hat Israel das bewusste Zeugnis der Apostel beiseite gesetzt. Ja, die Pharisäer haben sogar diese Wirkungen oft als von unten angegeben. Also dämonisch, dem Herrn Jesus gegenüber auf alle Fälle. Im Jahre 70 ist dann auch noch ein äußeres Gericht über Israel hereingebrochen, als der römische Feldherr Titus dann die Stadt Jerusalem einnahm, der Tempel zerstört wurde. Aber nun fängt Gott an, auch dieses Gericht wieder zu wenden. Noch nicht endgültig. Die Totengebeine rücken zusammen. Leider wird ja noch einmal Jerusalem zerstört werden. Sacharja 14. Zu einem Teil, sodass Israel heilands- und erlösungsbedürftig wird. Auch da, Frauen werden geschändet. Schlimme Sache. Grausige Dinge passieren noch. Damit der Überrest ihn erkennen kann, den, in den sie gestochen haben. Verstockung ist nie das Letzte, aber Gott muss dann nochmal durch schlimme Gerichte führen. Die von Paulus beschriebene Endzeitsituation, ich habe schon darauf hingewiesen, wird, wenn wir an die Offenbarung auch denken, schaurig sein. Einmal mit äußeren Leiden, aber auch mit Verführung. Und beides wird von den größten Propheten, nämlich von Jesus und Paulus, aufgezeigt. Und das ist der zweite Aspekt der Verstockung. Da heißt es in 2. Thessalonicher 2, 10 bis 12, weil sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben, sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben. Und ich denke, das ist eigentlich die schaurigste Art der Gerichte der Verstockung. Wenn man meint, die faszinierenden Wunder von Satan ausgelöst, das wäre das, was wir brauchen. Und da wird ein großer Teil der Menschen drauf reinfallen. Leider. Leider. Und ich sage es immer wieder, wenn es auch viele nicht verstehen können, ich habe den Eindruck, dass die charismatische, extrem charismatische Bewegung dahin führt. Als ich in Langensteinbach einmal ein Heft in die Hand bekam von einer solchen Gruppe, nur Krankenheilung, Krankenheilung, Krankenheilung. Und als ich darauf hinwies, da ist kein Wort von Errettung von der Sünde, nichts vom Kreuz drin, kam eine Frau ganz aufgebracht auf mich zu und wollte mich zur Raison bringen. Und ich hatte den Eindruck, total verblendet, in dem Sinne verführt. Das merkte ich nämlich daran, dass sie in anderen Dingen überhaupt kein Licht hatte. Die Leichen können doch verbrannt werden. Im Hinblick auf die Frage, ob eine normale Bestattung Erdbestattung sei oder Feuerbestattung. Und für Tote, meinte sie, es war nämlich in einem Fragezusammenhang, könnten wir beten. Verführung. Das wird die Situation am Ende sein. Dass die Menschen der Lüge glauben, warum? Weil sie zuvor sich der Wahrheit nicht eröffnet haben. Und liebe Brüder und Schwestern, damit schließe ich, dass wir in diesen Tagen die Wahrheit hören. Ich weiß, die Wahrheit, die Wahrheit, nämlich, dass wir in Christus den alten Menschen auch ablegen. Die Wahrheit, dass in Christus allein das Heil ist, dass es auch Nachfolge gibt, wollen die meisten der Frommen heute nicht mehr hören. Wo es sensationelle Verkündigung gibt, da sind die Massen. Der Drewermann hier hat bei uns in einem protestantischen kirchlichen Werk in Stuttgart 1.000 bis 2.000 Leute angezogen.
Und wenn wir bei uns in der Gemeinschaft eine Bibelstunde halten, kommen 7 bis 8 Leute. Ich weiß nicht, wo Sie alle herkommen, welche Erfahrungen Sie machen. Ich stelle immer wieder fest, es ist Abfallsituation. Und das in Verbindung mit Verstockung auch leider bei manchen Gläubigen, die satt sind wie die in Laodicea. Sensationelles Erleben, Erfahren. Ja. Liebe Brüder und Schwestern, Ermahnung, ja, aber auch Ermunterung. Ich mache Ihnen Mut. Der Herr, der uns angefangen hat, das gute Werk, wird es vollführen. Und der Herr will uns auch in Leiden, in Proben hindurchbringen und hin zu dem herrlichen Ziel führen, in Christo Jesu. Der Herr segne dieses Wort und wir werden heute Abend noch mehr hören über das Wozu. Wozu das alles dient. Ich habe ein paar Ziele schon angesprochen, aber das wird besonders nochmal thematisch dargestellt. Wir dürfen dankbar sein, dass der Herr uns noch Gnadenzeit schenkt, damit wir uns durchlichten und durchrichten lassen dürfen. Zum Preise der Herrlichkeit Gottes. Amen.